Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, man kann sicherlich sagen, die wichtigste Meldung in dieser Woche, was SEO angeht, bezieht sich auf das Site Reputation Abuse. Und hier hat jetzt Google tatsächlich manuelle Maßnahmen auch in Deutschland verhängt. Das hat sich ja in der letzten Woche schon abgezeichnet. Da waren ja schon manuelle Maßnahmen in Italien und in Spanien beobachtet worden. Und jetzt ist auch Deutschland an der Reihe. Was heißt das konkret? Es geht um Inhalte von Drittanbietern, die große Websites wie zum Beispiel Nachrichtenmagazine dafür verwendet haben, gute Rankings zu erzielen. Ganz einfach deshalb, weil solche großen Websites, also Newsportale, meistens für viele Keywords recht schnell und recht gut ranken können. Und das wurde dann von Drittanbietern ausgenutzt und verwendet, um zum Beispiel mit Gutscheinangeboten oder mit anderen kommerziellen Inhalten im Bereich dieser Websites, also entweder in einem eigenen Verzeichnis oder einer Subdomain, gute Rankings zu erzielen. Und natürlich haben dann auch die Betreiberinnen und Betreiber dieser News-Websites etwas von diesem Deal gehabt. Also im Grunde ein klassisches Partnergeschäft, aber eben nicht im Sinne der Google-Richtlinien, denn es gibt ja die Site Reputation Abuse Policy und die besagt, dass Inhalte von Drittanbietern nicht zulässig sind, wenn sie auf Websites veröffentlicht werden, um von deren Ranking-Signalen zu profitieren und um die Suchergebnisse damit zu manipulieren. Also es geht ausdrücklich nur um Inhalte, die dann auch in der Suche erscheinen. Es hat also zum Beispiel nichts damit zu tun, wenn Inhalte auf No-Index gesetzt sind, weil sie ja dann auch nicht in den Suchergebnissen erscheinen normalerweise. Google ist da aber auch nicht so ganz konsequent, muss man sagen, denn sogenannte Advertorials, die funktionieren ja weiterhin. Und auch wenn Advertorials als Anzeige gekennzeichnet sind, ranken sie eben doch für bestimmte Begriffe mit den Ranking-Signalen, die eben von der Website stammen, auf denen sie erscheinen. Und man erkennt das in den Suchergebnissen auch nicht, wenn man klickt, also oftmals jedenfalls. Und man muss auch dann öfter mal genauer hinschauen, um zu erkennen, dass man jetzt auf einem werblichen Inhalt sich befindet und nicht zum Beispiel auf einem Nachrichtenartikel von Spiegel oder Süddeutsche oder einem anderen Magazin. Das ist also die Situation und betroffen sind natürlich zahlreiche Anbieter, die mit solchen Gutscheinen oder die auch mit anderen Inhalten bisher in der Suche vertreten waren und dabei eben von großen Websites profitiert haben. Das funktioniert jetzt so zumindest bei einigen nicht mehr. Und das Ganze hat natürlich auch entsprechende Wellen geschlagen, ganz klar. Denn das ist ja schon auch ein relativ gutes Geschäftsmodell gewesen in der Vergangenheit. Was bedeutet das jetzt für die Betroffenen? Google empfiehlt ja, wenn man von einer solchen manuellen Maßnahme betroffen ist, verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel die Inhalte auf eine andere Website verschieben. Das funktioniert laut Google aber nur dann, wenn die neue Seite oder die neue Domain keine etablierte Reputation besitzt und man dabei auch die Spam-Richtlinien einhält. Und man soll auch dran denken, laut Google, dass nach dem Verschieben der Inhalte auch ein Überprüfungsantrag gestellt wird, also ein sogenannter Reconsideration Request, damit die manuelle Maßnahme aufgehoben wird. Keine Option ist es dagegen, die Inhalte auf eine andere etablierte Website zu verschieben, denn das löst das Problem des Missbrauchs der Seitenreputation nicht. Zwar für die ursprüngliche Website, weil deren Reputation nicht länger missbraucht wird, allerdings könnte es auch ein Problem für die neue Website dann darstellen, wenn deren eigene Reputation ausgenutzt wird und die Drittanbieternatur der Inhalte unverändert bleibt. Ein Verschieben in ein Unterverzeichnis oder eine Subdomain innerhalb derselben Domain ist ebenfalls keine Lösung, denn das könnte sogar als Versuch gewertet werden, die Spam-Richtlinie zu umgehen, was dann zu umfangreicheren Maßnahmen sogar gegen die Website in der Suche führen könnte. Und von daher gibt es als zusätzlichen Ausweg noch die Empfehlung, auf eine eigene Marke zu setzen. Das heißt also, die entsprechenden Inhalte tatsächlich versuchen, mit einer eigenen Domain in der Suche zu etablieren. Dann stellt sich natürlich dieses Problem mit dem Site Reputation Abuse nicht mehr. Allerdings muss man auch dazu sagen, so etwas ist ein langwieriger Prozess. Wir wissen ja, wie lange es dauern kann, bis man mit einer Website gerade für stark umkämpfte Keywords auf den vorderen Plätzen der Suche landet. Und das Ganze ist natürlich auch immer ein Spiel ohne Garantie. Man kann also tatsächlich nicht sagen, ob das dann letztendlich auch klappen wird, gerade weil es da um einen stark umkämpften Bereich geht und jetzt vermutlich viele versuchen werden, diese Keywords mit eigenen Seiten, eigenen Domains zu erobern. Ja, so viel dazu. Das ist der aktuelle Stand. Und wir werden natürlich weiter beobachten, wie das weitergeht, zumal es ja auch tatsächlich noch manche Websites gibt in Deutschland, die noch nicht betroffen sind. Jetzt zu einem Tipp von Google, der eher so wieder zu den SEO Basics gehört, aber der dennoch, denke ich, eine Erwähnung wert ist. Und zwar geht es um URLs. Da hat John Müller jetzt in dieser Woche empfohlen, man sollte doch möglichst kurze und stabile URLs verwenden. Es wurde ja schon viel geschrieben über mögliche Auswirkungen von URLs auf die Rankings in Google und auch die Länge der URLs wurde dabei immer wieder diskutiert. Und dazu schrieb jetzt John Müller auf LinkedIn, aus SEO-Sicht sollte man möglichst saubere, stabile und kurze URLs verwenden. Und das gelte vor allem für lange bestehende oder auch für wiederkehrende Seiten. Session-IDs oder andere Elemente, die sich regelmäßig ändern, würden das Crawlen indexieren und Ranken dagegen deutlich erschweren. Aus technischer Sicht sollte die Länge der URL innerhalb von 1000 bis 2000 Zeichen bleiben. Theoretisch gäbe es wohl keine Grenze, so John Müller, aber manche Systeme würden eine vernünftige Länge der URLs voraussetzen. Und dann hat er auch noch was geschrieben zu diesem sogenannten SRS-LTID-Parameter, den ihr vielleicht auch schon in der Suche öfter mal gesehen habt, der an manchen URLs dranhängt. Dieser Parameter, der stammt aus dem Google Merchant Center und wird manchmal an solche URLs drangehängt, die eben aus Online-Shops stammen und die Produktseiten oder Kategorien betreffen. Und diesen Parameter kann man laut John Müller aus SEO-Sicht ignorieren. Wie Google bereits mehrfach erklärt hat, ist die Länge der URL allerdings kein Ranking-Faktor. Die Stabilität der URLs ist dagegen aus SEO-Sicht sehr wichtig, denn bereits eine kleine Änderung einer URL führt zu einer kompletten Neubewertung einer Seite durch Google und daher sollten URLs nur in dringenden Fällen geändert werden. Die Länge der URL gehört aber nicht zu den Gründen, warum man eine URL tatsächlich ändern sollte. Weiteres Thema, was uns ja derzeit auch immer wieder beschäftigt, sind Inhalte, die mithilfe von KI zustande gekommen sind. Bei automatisch per KI erzeugten Inhalten gehen die Meinungen ja auseinander. Während manche solche Inhalte als gute Möglichkeit sehen, schnell und mit wenig Aufwand gute Rankings zu erzielen, lehnen andere solche Inhalte ab und verweisen auf die Gefahr, dass Google solche Inhalte irgendwann abwerten könnte. Doch wie sieht es mit Inhalten aus, die mithilfe von KI erstellt und danach von einem Experten oder einer Expertin für das jeweilige Thema überarbeitet wurden? Und dazu gab es jetzt einen interessanten Beitrag auf Blue Sky. Ein Nutzer wies darin auf eine Studie hin, die gezeigt hatte, dass solche Inhalte in der Suche eine bessere Leistung brachten als Inhalte, die von einem SEO-Experten erstellt wurden. John Müller schrieb dazu, dass es einleuchtend sei, dass die Hinzuziehung eines Experten für bessere Ergebnisse sorgen könne, wenn dieser Experte nicht einfach nur im Artikel genannt werde. Ob sich diese Qualität direkt in den Suchergebnissen widerspiegle, das sei eine andere Frage. Die Verwendung von KI als Hilfsmittel zum Erstellen von Inhalten ist heute schon eher die Regel als die Ausnahme. Es kommt vor allem darauf an, wie die KI eingesetzt wird. Lässt man Inhalte komplett per KI erstellen, ohne sie anschließend zu prüfen oder zu bearbeiten, dann geht man ein großes Risiko ein, denn die KI kann bekanntlich Fehler machen. Dagegen können KI-Tools wie zum Beispiel NotebookLM von Google eine wertvolle Unterstützung sein. Man kann diese Tools auf ausgewählte Quellen begrenzen und damit schon im Vorfeld Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse nehmen. Durch eine anschließende Aufbereitung und Überarbeitung lassen sich dann mit vergleichsweise wenig Aufwand hochwertige Inhalte erstellen. Insofern überraschen mich zumindest die Ergebnisse der genannten Studie nicht. Ja, ein weiteres beliebtes Thema rund um SEO und Google ist das Disavow-Tool, also das Tool zum Abwerten von Backlinks. Viel wurde ja schon über den Sinn oder Unsinn dieses Disavow-Tools von Google geschrieben. Und schon in der Vergangenheit hieß es von Google dazu immer wieder, das Abwerten von Links sei in den meisten Fällen nicht nötig, weil Google schlechte Links erkennen könne und diese auch ignorieren würde. Annahmen würden nur dann gelten, wenn Google gegen eine Website bereits eine manuelle Maßnahme wegen unnatürlicher Links verhängt hat oder wenn aufgrund früherer Handlungen eine manuelle Maßnahme befürchtet werden muss. Dennoch hält sich bei einigen hartnäckig die Überzeugung, dass man Backlinks einer Website regelmäßig prüfen und zweifelhafte Backlinks per Disavow abwerten sollte. Und dieser Auffassung trat jetzt John Müller nochmals in aller Deutlichkeit entgegen. Er schrieb auf Blue Sky, Disavow sei Zeitverschwendung. Allerdings könne es sein oder könne es sinnvoll sein, ab und zu die neuen Backlinks einer Website durchzuschauen und nach wertvollen Links zu suchen, um mit den Linkgebern in Kontakt zu treten. Und wenn man ihn fragt, dann würde er vermuten, dass 90-99% des Webs niemals mit dem Link Disavow Tool in Berührung gekommen sind. Vermutlich setze keine der großen Websites dieses Tool ein. Es sei allerdings im besten Interesse der Spammer, wenn man damit Zeit verbringe. Das muss man sich erstmal vorstellen. Disavow sei Zeitverschwendung, wenn es keine manuelle Maßnahme gegen eine Website gäbe und auch keine zu befürchten sei. Etwa weil ein früherer SEO irgendetwas Verdächtiges oder etwas Entsprechendes unternommen habe. Es bringe vermutlich mehr, die Farbe der Buttons oder der Links auf einer Website zu verändern. Das könne man wenigstens per AB-Test dann auch überprüfen. Also Müllers Botschaft an alle, die sich dennoch nicht vom Link-Disavow-Tool abhalten lassen, macht einfach weiter, besonders wenn es ohnehin keine Auswirkungen auf andere habe. Link-Disavow kostet viel Zeit und Geld, denn man braucht ja auch entsprechende Werkzeuge dazu. Man muss große Mengen von Links durchschauen und prüfen. Und diese Ressourcen lassen sich besser in andere Maßnahmen investieren. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung, die ich hier nochmals zum Besten geben möchte. Ich habe mich natürlich auch in den Jahren, in denen ich jetzt schon SEO mache, viel mit Backlinks und vermeintlichen schädlichen Links beschäftigt und habe da auch einige Zeit investiert. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass der Glaube, dass sich mit Link Disavow irgendetwas erreichen lässt, ja, das ist ein Irrglaube und entspricht eben nicht meiner Erfahrung. Allerdings gibt es nach wie vor auch einige, die davon überzeugt sind und die auch behaupten, sie hätten da tatsächlich positive Beispiele für den Effekt solcher Maßnahmen. Und von daher, es wird nicht möglich sein, solche Dinge eindeutig zu beweisen oder zu widerlegen. Das heißt, man hat hier tatsächlich nur die Möglichkeit, selbst Erfahrungen zu sammeln oder versuchen, sich entsprechende Beispiele vorlegen zu lassen. Und da möge sich dann auch jeder seine oder ihre eigene Meinung bilden. Ja, und dann noch ein interessantes neues Feature, was es in der Google-Suche gibt, mit dem Namen Ask for Me. Und zwar handelt es sich dabei um ein Tool, das per KI tatsächlich bei Dienstleistern anruft, um zum Beispiel verfügbare Termine abzufragen. Ja, wertvolle Zeit in Warteschleifen verbringen und verschiedene Dienstleister abtelefonieren, um einen Termin zu bekommen, das könnte tatsächlich bald Vergangenheit sein. Denn ein neues Google-Experiment bzw. ein Google-Feature, was gerade getestet wird, das zeigt, was KI zukünftig für uns leisten kann. Ask for Me ist ein neues Google-Feature, das mithilfe von KI-Dienstleister tatsächlich anrufen und Fragen stellen kann. Zum Beispiel, welche Services, welche Kosten mit sich bringen oder wann ein Termin verfügbar ist. Und Google stellte dieses Feature jetzt in dieser Woche auf Twitter vor. Wer es testen will, erreicht es in Google Labs. Allerdings ist das Feature aktuell aus Deutschland nicht erreichbar. Da ist die Verwendung eines VPNs und eines entsprechenden Google-Kontos notwendig. Ask4Me fragt den Nutzer zunächst, welche Art von Dienstleistung benötigt wird. Anschließend folgen weitere Fragen zur Eingrenzung des Bedarfs. Geht es zum Beispiel um einen Werkstatttermin, dann wird gefragt, welche Dienstleistung genau benötigt wird, zum Beispiel ein Ölwechsel. Danach muss man den Fahrzeugtyp angeben und anschließend kann man noch wählen, wann man die Dienstleistung benötigt, zum Beispiel möglichst bald. Zum Einsatz dabei kommt Duplex, eine auf KI basierende Technologie, die schon für Tischreservierungen in der Suche von und in Google Maps verwendet wird. Derzeit kann man Ask4Me nur für Autowerkstätten und Nagelstudios verwenden. Ob und wann Ask4Me für alle Nutzerinnen und Nutzer von Google ausgerollt wird, das ist unklar. Das neue Feature zeigt aber zumindest, welche Möglichkeiten es zukünftig für Unternehmen geben könnte, Kunden und Aufträge über Google und andere Suchmaschinen zu gewinnen. Ja, und das wäre schon wieder gewesen in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit am Start seid. In etwa einer Woche gibt es dann die nächste Ausgabe von SEO im Ohr für euch. Und denkt dran, täglich auch auf SEO Südwest vorbeizuschauen. Da halte ich euch auf dem Laufenden mit den aktuellsten SEO-News auch am Wochenende. Das wäre es gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Christian.